Hallo bei Arty Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer weiteren Folge von Arty Reloaded, unserer Podcast-Serie zum Buch, zum allgemeinen Teil, geschrieben von Helmut Fuchs und Ingeborg Zerbes. Und wir machen weiter mit unserem Special zu einer Serie, die im ORF gelaufen ist und deren zweiten Staffel, der demnächst gespielt wird, Biester, die gleichnamige ORF-Serie. Bevor ich beginne, darf ich vielleicht noch kurz die Situation hier beschreiben, in der wir sind. Wir haben unsere Aufnahmesituation professionalisiert. Wir sitzen in einem schalldichten, nach außen schalldichten Zimmer, weitgehend schalldichten Zimmer. Und wir haben eine neue Aufnahmeleiterin, eine Kollegin, Sarah Obino, die Strafrecht noch vor sich hat und vielleicht wird sie ab und an eingreifen und eine Frage dazwischen werfen. Und ich habe meine Mitarbeiterin und meinen Mitarbeiter mitgebracht, Frau Magister Nora Penz und Magister Jonas Hubmann.
In der heutigen Folge wird es um eine Brandstiftung gehen. Auf den ersten Blick sieht das Geschehen eigentlich recht einfach aus. Wie wir dann gleich sehen werden, wird es dann aber doch einigermaßen kompliziert. Einerseits deshalb, weil mehrere Beteiligte eingebunden sind und andererseits steckt in einer Variante vom Fall auch ein Irrtumsproblem, das gar nicht so einfach zu lösen ist, wie es scheint.
Genau. Schauen wir uns einmal den Sachverhalt heute an, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir steigen also, falls Sie die Serie gesehen haben, in der ersten Folge ein. Wir steigen dort ein, wo Günther Tichy, also der zentralste Protagonist wahrscheinlich in unserem heutigen Fall, von Marvin zu einem Parkplatz gefahren wird. Tichy behauptet gegenüber Marvin dabei, dass er zu einem Bewerbungsgespräch muss. Das stimmt aber gar nicht, denn in Wirklichkeit hat sowohl Pius Sund als auch Dorit Sund, also das reiche Ehepaar in dieser Serie, den Günther Tichy, der also hier gefahren wird, unabhängig voneinander dazu beauftragt, den Baumarkt des Pius Sund in Brand zu setzen. Wir erfahren dann später, dass die beiden Eheleute damit offensichtlich die Absicht verfolgt haben, die Sachversicherungssumme zu kassieren, die ihnen also zustehen würde, wenn dieser Baumarkt zerstört wird, um also den Baumarkt mit diesem Geld zu sanieren. Günther Tichy nähert sich dann dem Eingangstor des Baumarktgeländes. Dann sieht man in der Serie, dass er zwei SMS-Nachrichten erhält. Zum einen eine von Pius Sund, der offensichtlich kalte Füße bekommen hat und schreibt Stopp, Retour. Zur gleichen Zeit schickt Dorit Sund, die ihn also ebenfalls beauftragt hat, unabhängig von Pius, eine Nachricht, in der der Nummerncode, der also den Schlüsseltresor öffnet, steht. Der also den Schlüsseltresor öffnet, in dem der Schlüssel sich befindet, der das Eingangstor zum Baumarktgelände öffnet. Tichy ist jetzt also unentschlossen. Zum einen ist er also mit diesem Retourkommando konfrontiert, zum anderen hat er den Nummerncode bekommen, weiß nicht so recht, was er tun soll. Man sieht aber dann, dass er sich doch entschließt, das Baumarktgelände zu betreten. Er tippt also den Code ein und öffnet das Tor letztlich. Als er dann am Baumarktgelände ist, sieht man in der Serie nicht genau, was dort passiert. Es wird nur das Ergebnis sozusagen gezeigt. Man sieht also, dass Günther Tichy dort offensichtlich einen Brand gelegt hat. Und man sieht auch später, dass die Feuerwehr ausrücken musste, um diesen Brand zu löschen. Der Baumarkt als solcher wurde aber nicht vollständig zerstört. Pius Sund möchte dann letztlich, wie man ebenfalls später erfährt, die Versicherung doch nicht in Kenntnis über diesen Vorfall setzen.
Ja, jetzt zur Lösung. Und da darf ich zwei Bemerkungen voranstellen. Einerseits geht es in diesem Fall, das ist offensichtlich, um verschiedene Beteiligungskonstellationen. Wichtig für Sie ist, welches Beteiligungssystem komplizierter Art Sie auch immer dann einsetzen in der Prüfung, beginnen Sie bitte immer mit dem unmittelbaren Täter. Das wäre in unserer Folge oder bei unserem Sachverhalt, das wäre der Günther Tichy. Und Beteiligungslehre finden Sie ausgebreitet und ziemlich neu aufgesetzt in der 12. Auflage des allgemeinen Teils des Lehrbuchs Fuchs-Zerbes in den Kapiteln 31 bis 35 und Prüfungsschema dazu im Anhang. Ja, Günther Tichy, mit dem beginnt man, das ist der unmittelbare Täter einer Brandstiftung, ganz offensichtlich. Also das ist jedenfalls das, was zu prüfen ist als alles Erste. Alles als erstes und 169, da gibt es noch eine zweite Anmerkung, die ich vielleicht vorausschicke. Der 169 und der darauf aufbauende 170, das ist dann das dazugehörige Fahrlässigkeitsdelikt, die sind recht kompliziert formuliert. Die muss man gut auseinanderhalten können. Im Wesentlichen geht es bei 169 um zwei Tatbestände. Und zwei Vorsatztatbestände. Einmal der Absatz 1, das Verursachen einer Feuersbrunst an fremder Sache ohne Einwilligung des Eigentümers. Das Unrecht einer solchen Tat liegt also erstens in einer Eigentumsverletzung ohne Einwilligung des Eigentümers an einer fremden Sache und zweitens vor allem in einer Gemeingefahr. Also die Brandstiftung wegen einer Feuersbrunst steht nicht bei den Vermögensdelikten wie die Sachbeschädigung, sondern ist ein Delikt gegen ein Allgemeinrechtsgut, gegen die Sicherheit im Wesentlichen. Das ist eine gemeingefährliche strafbare Handlung, die dort beschrieben ist bei 169. Das Unrecht besteht aber einerseits aus der Eigentumsverletzung, andererseits aus der Verursachung der Gemeingefahr. Der Absatz 2 ist anders konstruiert, anders beschrieben. Da geht es darum, dass man eine Feuersbrunst verursacht an einer eigenen Sache, oder an einer Sache, an einer fremden Sache mit der Einwilligung des Eigentümers. Das heißt, das Unrecht, das Sachbeschädigung fällt in so einer Handlungsalternative, 169 Absatz 2, fällt dieses Unrecht weg. Und damit aber ein strafwürdiges Unrecht noch verbleibt, müssen hierbei bei dieser Variante an eigener Sache oder fremder Sache mit Einwilligung zwei Dinge dazukommen oder alternativ noch etwas dazukommen. Über die abstrakte Gemeingefahr einer Feuersbrunst hinausgehend muss entweder eine konkrete Gefahr, also zumindest einer anderen Person für Leib und Leben entstanden sein oder aber für Eigentum mindestens einer anderen Person im großen Ausmaß. Also es ist hier eine Kombination aus abstrakter Gefahr, diese Gemeingefahr, die durch eine Brandstiftung entsteht. Aber weil das Unrecht Sachbeschädigung nicht vorhanden ist, ist zur Etablierung der Strafbarkeit erforderlich, dass eben eine eigene Sache oder eine fremde Sache mit Einwilligung des Eigentümers oder der Eigentümerin in Brand gesteckt wird. Also wir haben zusätzliche Voraussetzungen, damit die Brandstiftung unter einer Einwilligung auch strafwürdig ist. Die Strafdrohung zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ist aber wiederum gleich.
Genau, wir haben jetzt gehört, dass die Eigentumsverhältnisse am Tatobjekt also ausschlaggebend darüber sind, welchen konkreten Deliktstatbestand wir eigentlich zu prüfen haben oder zur Prüfung auswählen. Nun gibt uns die Serie über die Eigentumsverhältnisse an diesem Baumarkt, um den es geht, aber jetzt leider keine genauere Auskunft. Deswegen haben wir uns da auf Sachverhaltsebene sozusagen ein paar Gedanken gemacht und nach unserer Ansicht sprechen doch die besseren Gründe dafür, dass man den Pius Sund als Einzelunternehmer auffasst und ihm also als Eigentümer sowohl des Baumarkts als auch der Betriebsmittel ansieht. Man könnte natürlich erwägen, dass dieser Baumarkt durch eine Gesellschaft betrieben wird, von denen Pius bloß einer von mehreren Gesellschaftern wäre, der halt die Geschäfte führt. Man muss aber sagen, dagegen oder gegen eine solche Annahme spricht vor allem, dass er in der Serie gezeigt wird, dass Pius, aber auch eben seine Ehefrau Dorit, ein sehr intimes oder ausgeprägtes privates Interesse offensichtlich am Erlangen dieser Versicherungsleistung haben. Das würde aber in einer Gesellschaft mit mehreren Gesellschaftern nicht ganz stimmig sein, weil dann würde die Versicherungsleistung, die also gezahlt oder geleistet werden würde, ja wohl der Verfügung der Gesellschaft der Gesamtheit unterliegen. Außerdem spricht auch der Name des Baumarkts und das Auftreten von Pius in der Serie als wirtschaftlich Berechtigter und zugleich Geschäftsführer dafür, dass man eben ihn als Einzelunternehmer ansieht. Man könnte auch andenken, dass der Baumarkt eben wiederum sehr wohl in Form einer GmbH geführt wird, mit Pius als Alleingesellschafter, als geschäftsführender Alleingesellschafter. In diesem Fall wäre der Fall anders gelagert, denn Pius wäre dann nach wie vor nicht Vermögenseigentümer im zivilrechtlichen Sinn, denn Eigentümerin ist das Rechtssubjekt GmbH, die juristische Person. Er wäre aber eben wirtschaftlich berechtigter. Auf diese Konstellation kommen wir später noch einmal kurz zurück.
Für unsere Falllösung nehmen wir also zuerst einmal eine Alleineigentümerstellung von Pius an. Also Pius als Eigentümer hat durch die Beauftragung in die Inbrandsetzung seiner Sache eingewilligt. Das spricht jetzt zuerst einmal dafür, dass ein Absatz 2 vorliegt. Aber wir müssen davon ausgehen, dass mit dem Text Stopp-Retour, den er per SMS geschickt hat, diese Einwilligung wieder wirksam zurückgenommen worden ist. Das ist zivilrechtlich jederzeit möglich. Das heißt, letztlich müssen wir doch 169 Absatz 1 StGB prüfen, nämlich die Brandstiftung an einer Fremdensache ohne Einwilligung des Eigentümers.
Und damit kommen wir jetzt wirklich zur Falllösung nach diesen vielen Vorbemerkungen. Einerseits zu den Grundsätzen des 169 und andererseits zum Sachverhalt. Also, welche Frage stellen wir? Also als erstes an den Fall Strafbarkeit des Günter Tichy wegen des Inbrandsetzens des Sundbaumarkts nach 169 Absatz 1 Brandstiftung an einer fremden Sache ohne Einwilligung. Objektiver Tatbestand, zentrales Element ist das Herstellen einer Feuersbrunst. Also nicht irgendwie eine kleine vergessene Flamme irgendwo, sondern es geht um eine Feuersbrunst. Ich würde mal so als Richtwert sagen, wenn man sieht, eine Feuersbrunst sieht, weiß man, ob sie eine ist oder ob es nur ein kleines Feuer ist. Warum geht es? Es geht um ein ausgedehntes Schadensfeuer, das eine gewisse, über einen Beherrschungsgrad hinausreicht. Ja? Also ein einfacher Handfeuerlöscher nützt nichts mehr dazu, um das Feuer zu löschen. So könnte man es ungefähr sagen. Wie gesagt, man merkt aus den Sachverhaltsbeschreibungen relativ schnell, ob das so ist oder nicht. Also ein Feuer, das nicht nur kleinräumig besteht, sondern die Tendenz hat, sich auch großräumig auszubreiten. Und wenn ich an einen Baumarkt denke und die Materialien, die in einem Baumarkt gelagert werden, dann ist das ganz evident, dass das der Fall ist. Und der Feuerwehreinsatz, den man dann später in der Serie auch sieht, der ist ein gewisses Indiz, kein Beweis, aber es ist ein gewisses Indiz, dass ein solches unbeherrschbares oder schlecht beherrschbares oder nur mit Sondereinsatz beherrschbares Feuer vorliegt. Außerdem muss mit dem Feuer eine sogenannte abstrakte Gemeingefahr verbunden sein. Ich habe ja schon gesagt, gemeingefährliche Delikte sind es, um die es hier geht. Die wird nach der neueren Rechtsprechung mit dem Begriff Feuersbrunst vermutet, widerlegbar vermutet. Man könnte jetzt sagen, es ist eine völlig ungefährliche Feuersbrunst, gibt es aber wohl kaum, weil in der Definition der Feuersbrunst steckt bereits die gewisse Gefährlichkeit eigentlich drinnen. Das ist einmal der Handlungserfolg, also die Tathandlung ist das Anzünden mit Streichholz oder wie auch immer das gemacht hat. Das sieht man nicht genau, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Tathandlung ist das Legen einer Feuersbrunst und der Erfolg ist das Entstehen dieses ausgestehenden Schadensfeuers und objektive Zurechnung der Handlung zum Erfolg bietet überhaupt keine Probleme wir können also sofort zum subjektiven Tatbestand übergehen, nachdem wir den objektiven Tatbestand Verursachung einer Feuersbrunst bejaht haben. Subjektiver Tatbestand, das ist ein Vorsatzdelikt. Erhält der Günter Tichy, der Täter, hält es ernstlich für möglich, ein Feuer, er will das sogar, ein Feuer im Ausmaß einer Feuersbrunst zu legen. Und er findet sich damit ab, wie gesagt, er will sogar. Und er braucht aber nicht nur Vorsatz darauf, sondern auch auf das Fehlen der Einwilligung. Und wenn er, und davon gehen wir aus, die Nachricht des Pius gelesen hat, also die Nachricht per SMS geschickt, Stopp, Retour, dann weiß er auch, dass diese Einwilligung zurückgenommen wurde, dass also im Ergebnis keine Einwilligung vorliegt. Wir sprechen dann später in einer relativ komplexen Fallvariante auch darüber, wie man den Fall lösen müsste, wenn er diese SMS nicht mehr gesehen hätte. Aber jetzt mal bei der einfachen Konstellation, die der Film, die Serie auch nahelegt. Er sieht, der Günter Tichy sieht die SMS von dem Pius noch rechtzeitig, dennoch legt er Feuer. Deswegen haben wir auch den subjektiven Tatbestand erfüllt. Wir haben natürlich keine Probleme auf irgendeiner Rechtfertigungsebene, die Einwilligung kommt gerade nicht in Betracht und wir haben keine Schuldausschließungsgründe, das ist evident. Ergebnis also, das nicht vergessen, wenn Sie einen Fall lösen, ein Ergebnis schön hinzuschreiben, Günter Tichy ist wegen des Inbrandsetzen des Sundbaumarkts strafbar nach 169 Absatz 1. Punkt, Absatz. Jetzt kommen wir zu den anderen möglichen Tätern, das sind jetzt, weil sie nicht selber den Brand gelegt haben, irgendwelche Beteiligungstäter. Wie sieht es also für Pius Sund aus, der Eigentümer der Sache ist, also als den behandeln wir ihn jetzt vorerst, der Eigentümer der Sache, an der Günther Tichy ohne Einwilligung Brandstiftung begangen hat, hat, müsste man fragen, Pius Sund ihn dazu im Sinn von § 12 Absatz 2 angestiftet, bestimmt? Nein, das kommt wohl auf keinen Fall in Frage. Das kann er gar nicht im Hinblick auf seine eigene Sache. Der Pius ist ja der Eigentümer. Er wollte ihn gerade nicht zu einer einwilligungslosen Brandstiftung bewegen, sondern um eine Brandstiftung mit seiner, eben des Eigentümers, Einwilligung. Also prüfen wir das. Die Strafbarkeit des Pius wegen Beauftragung zum Inbrandsetzen des Sundbaumarkts nach 12 Fall 2, § 169 Absatz 2 StGB, also der Brandstiftung mit Einwilligung des Eigentümers.
So, und diese Fallprüfung scheitert aber bereits auf der Ebene des objektiven Tatbestands. Zwar hat Pius offensichtlich eine Bestimmungshandlung gesetzt, wenn auch die Details aus der Serie dazu nicht hervorgehen, das ist aber insoweit nicht weiter problematisch. Das Problem liegt hier auf der Ebene der Fallprüfung, dass es zu keiner Tatausführung nach 169 Absatz 2 StGB kommt. Denn, wie wir einleitend gehört haben, verlangt der 169 Absatz 2, dem ja praktisch der Unrechtsgehalt der fremden Vermögensbeeinträchtigung fehlt, sozusagen zum Ausgleich einen Gefährdungserfolg in bestimmten Grad. Das war, um das nochmal zu wiederholen, also entweder muss es also zu einer Gefahr, einer konkreten Gefahr für Leib und Leben von zumindest einem Menschen kommen oder zu einer Gefahr für das Eigentum eines Dritten, also eines von Pius Sund verschiedenen, in großem Ausmaß. Zu einer solchen Gefahr ist es aber im vorliegenden Fall bei der Tatausführung nicht gekommen, denn der Baumarkt liegt ganz offensichtlich in einem Industriegebiet, da grenzen wohl keine Wohnhäuser an, in denen Menschen durch das Feuer gefährdet sein können. Außerdem erfolgte die Inbrandsetzung, wie sich ja auch eindeutig aus der Serie ergibt, nachts, als auf dem Baumarktgelände also niemand anderes außer der Günther Tichy zugegen war. Auch die Gefährdung von Eigentum eines Dritten in großem Ausmaß ist nicht anzunehmen. Wie wir schon gesagt haben, gehen wir ja hier davon aus, dass Pius Sund als Einzelunternehmer sowohl Eigentümerstellung hinsichtlich des Baumarkts an sich, aber auch der Betriebsmittel und der Waren hat. Würde er hier in Kommission fremde Waren verkaufen, wäre das was anderes. Davon gehen wir jetzt aber hier eben nicht aus. Man könnte jetzt, nachdem also die Fallprüfung an dieser Stelle sozusagen scheitert, die Frage stellen, ob es nicht hier ob hier nicht ein Versuch vorliegen könnte. Konkret der Versuch einer Bestimmung zu einer auf Einwilligung beruhenden Brandstiftung nach § 15 Absatz 1 StGB. Wir hätten dann hier vorliegend die Konstellation der Bestimmung zum Versuch oder der Beteiligung an einem Versuch in Form der Bestimmungstäterschaft, weil der unmittelbare Täter, also Günther Tichy, ja schon ins Ausführungsstadium gekommen ist. Deswegen sprechen wir nicht von einer bloß versuchten Bestimmung, da wäre dann 15 Absatz 2 einschlägig. Aber auch die Bestimmung zum Versuch ist hier nicht gegeben, denn hier bräuchte ich ja einen Tatentschluss im Sinne des § 15 Absatz 1 des Pius Sund, der gerichtet also auf die Verwirklichung des Tatbilds und auf die Vollendung der Tat durch den unmittelbaren Täter, die sich eben auch genau erstrecken müsste auf diesen Eintritt dieser Gefährdungen, die wir genannt haben. Wir können Pius Sund aber nach dem Sachverhalt genau diesen Vorsatz aber nicht unterstellen, denn er hat ja sowohl Kenntnis von der Umgebung seines Baumarkts, das ist ja sein Baumarkt, und weiß also, dass da umliegend keiner gefährdet sein kann, und er hat Kenntnis von der konkreten Tatzeit und weiß also, dass, oder hat wohl mit Tichy vereinbart, dass er das eben an diesem Abend macht, weil sonst keiner zugegen ist. Also er hat sich offensichtlich mit dem Eintritt einer Gefahr für entweder Leib und Leben von anderen oder Eigentum im großen Ausmaß eines Dritten nicht abgefunden. Zu dem, was wir jetzt gerade kurz angesprochen haben, können Sie übrigens vertiefend nachlesen in diesem Podcast zugrunde liegenden Lehrbuch Fuchs Zerbes, allgemeiner Teil 12. Auflage, in Kapitel 28 und Kapitel 33, da vor allem zur Abgrenzung der Bestimmung zum Versuch, zur versuchten Bestimmung und zum Wesen eines Tatentschlusses. Für uns aber jetzt erstmal das Ergebnis: Pius Sund ist also nicht strafbar wegen der Beauftragung zum Inbrandsetzen des Sundbaumakts nach § 12 Fall 2 und 169 Absatz 2 StGB. Dieses Ergebnis leuchtet wertungsmäßig ein, denn so wie jeder Eigentümer, jede Eigentümerin seine oder ihre Sache frei von rechtlicher Verantwortlichkeit im Grundsatz zerstören kann, steht es ihr oder ihm auch frei, jemand anderen mit dieser Zerstörung zu beauftragen, solange also nicht Interessen Dritter dadurch beeinträchtigt werden. Die rein abstrakte Gefahr, die wir gerade gehört haben vorhin, in einer Brandstiftung liegt, ist also für sich bei einer eigenen Sache noch nicht strafwürdig.
Ja, und jetzt halten wir hier mal kurz inne und bringen eine Variante des Falls in einer Art Exkurs. Es wäre die Konstellation nämlich möglicherweise anders zu beurteilen, wenn der Pius nicht, wie wir jetzt angenommen haben, wie wir den Sachverhalt ausgelegt haben, Alleineigentümer des Baumarkts wäre, sondern wenn der Baumarkt von einer Gesellschaft betrieben würde, der dann auch die Betriebsmittel und das ganze Grundstück gehört und so weiter. Dann wären die in Brand gesetzten Sachen auch für den Herrn Pius fremd und die Gesellschaft, die Eigentümerin der in Brand gelegten Sachen ist, hat eben dazu ja nicht eingewilligt. Das ist dann unbestreitbar und nicht weiter zu hinterfragen, wenn es mehrere Gesellschafter gibt. Wäre das der Fall, wäre der Pius klar wegen seiner Bestimmung des Günter Tichy zu einer Brandstiftung ohne Einwilligung der Eigentümer strafbar, also nach § 12 Fall 2 169 Absatz 1 StGB. Seine SMS, in der er seine Anstiftung zurücknimmt, das wäre irrelevant, weil es ist ihm ja nicht gelungen, als Beitragstäter, als Bestimmungstäter den Erfolg zu verhindern, und das wäre also kein Rücktritt vom Versuch. Auf keinen Fall. Also wenn die Tat stattfindet, zu der man anstiftet, dann nützt es auch nicht, wenn man erfolglos seine eigene Bestimmungshandlung zurücknimmt. Jetzt könnte man das anders sehen oder man könnte diskutieren darüber, wie es denn ist, wenn Pius Alleingesellschafter wäre. Also Alleingesellschafter, geschäftsführender Alleingesellschafter, könnte gut sein. Und damit nicht nur der einzig wirtschaftlich Berechtigte der GmbH wäre, sondern er hätte in dieser Rolle ja auch die gesamte Vertretungsmacht inne. Er wäre in diesem Fall zwar nicht Eigentümer des Baumarkts, sondern eben die juristische Person, die GmbH, die Ein-Mann-GmbH. Er würde also ebenfalls zu einer Brandstiftung an einer fremden Sache am Baumarkt seiner GmbH anstiften. Nun könnte man aber wieder dagegen einwenden. Er könnte ja im Rahmen seiner Vertretungsmacht, als einziges Organ dieser seiner GmbH handelt er, dass er in ihrem Namen, im Namen der GmbH, eine Einwilligung zur Brandstiftung abgeben kann, und diese Einwilligung abgegeben hat. Oder aber man sagt, oder man müsste hinterfragen, ist eine solche Einwilligung überhaupt möglich oder aber ist sie nicht von vornherein nichtig? Überwiegend wird davon ausgegangen, so auch in der Judikatur, mit ganz einzelnen Stimmen, Gegenstimmen aus der Lehre, dass eine strafgesetzwidrige Vertretungshandlung, also hier die Einwilligung in eine strafgesetzwidrige Zerstörung von Gesellschaftsvermögen, gar nicht zustande kommt, also nicht nur gesetzwidrig ist, sondern eben nichtig. Und dass die Einwilligung in eine Brandstiftung nach 169 Absatz 2 strafgesetzwidrig wäre, lässt sich ja aus den in Absatz 2 über das Unrecht der Sachbeschädigung hinausgehenden tatbildlichen Gefahren begründen, zu denen es im Übrigen ja gar nicht gekommen ist und Pius auch keinen Vorsatz hatte. Ganz kurz noch eine Ergänzung: Hätten wir hier eine bloße Sachbeschädigung zu beurteilen, wäre das anders. Die Zerstörung durch den Eigentümer wäre nämlich nicht strafgesetzwidrig, also wäre auch eine Vertretungshandlung, die in eine solche Zerstörung einwilligt, nicht strafgesetzwidrig und würde bis zu ihrer allfälligen Anfechtung auch bestehen bleiben. Aber wir haben hier eben die strafgesetzwidrige Einwilligung, die wir zu beleuchten hätten, und die ist eben von Anfang an nichtig, also nicht existent.
Jetzt schauen wir uns als nächstes die Strafbarkeit von Dorit Sund an. Wir erinnern uns, sie hat ja auch ihre Rolle gespielt in dem Ganzen, indem sie den Günter Tichy beauftragt hat. Wir prüfen also, ob sie Bestimmungstäterin ist. Das heißt, als Überschrift, die wir bei der Falllösung immer anführen sollten, Strafbarkeit der Dorit Sund wegen Beauftragung zum Inbrandsetzen des Sundbaumarkts nach § 12 Fall 2, § 169 Absatz 1 StGB. Zunächst zum Tatbestand. Also Dorit setzt eine Bestimmungshandlung, indem sie den Günter Tichy beauftragt. Auch wenn wir jetzt nicht alle Einzelheiten in der Serie sehen, kriegen wir zumindest mit, sie schickt dieses SMS mit dem Nummerncode. Also eine Bestimmungshandlung liegt auf jeden Fall vor. Der Sundbaumarkt ist auch eine fremde Sache, weil er zumindest im Miteigentum einer von Dorit verschiedenen Personen steht. Und sie bestimmt eben dazu, dass diese Sache in Brand gesetzt wird und dadurch auch ein ausgedehntes Feuer verursacht. Das heißt, die Bestimmung ist auf die Verwirklichung eines Sachverhalts gerichtet, der dem Tatbild von § 169 Absatz 1 StGB entspricht. Dorit weckt in Günter Tichy den Handlungsentschluss, der hier auch mit dem Tatvorsatz zusammenfällt. Der bestimmte Günter Tichy führt die Tat dann auch letztlich aus. Wie genau, das sieht man jetzt nicht in der Serie, aber man sieht auf jeden Fall eben das Feuer, das dadurch entstanden ist. Die ganzen beschriebenen Elemente, also die Bestimmungshandlung, das Wecken des Handlungsentschlusses und die Tatausführung, sind auch durch eine Kausalkette miteinander verbunden. Und auch sonst gibt es keine Probleme bei der objektiven Zurechnung. Das heißt, wir können als Zwischenergebnis sagen, Dorit handelte mit Tatbild und mit Vollendungsvorsatz. Rechtswidrigkeit und Schuld sind in dem Fall unproblematisch, da müssen wir gar nichts Näheres dazu ausführen. Und so kommen wir also zum Ergebnis, dass Dorit Sund strafbar ist wegen der Beauftragung zum Inbrandsetzen des Sundbaumarkts nach § 12 Fall 2 § 169 Absatz 1 StGB, also als Bestimmungstäterin.
Soweit so gut, und da uns das noch viel zu wenig kompliziert ist, leisten wir uns eine Fallvariante, und jetzt wird es wirklich kompliziert nach und nach. Sie müssen das vielleicht dann öfter hören, den Abschnitt. Wir nehmen an, dass der Günter Tichy die SMS von Pius Sund, also die Absage, Stopp-Rektur, gar nicht gesehen hat und daher glaubt, mit Willen des Eigentümers zu handeln. In diesem Fall hätte er nämlich keinen Vorsatz auf die Begehungsvariante nach Absatz 1. Wenn er glaubt, der Eigentümer hat eingewilligt, dann hätte er eben zwar ohne Einwilligung des Eigentümers einen Brand gelegt, aber das ohne Vorsatz. Und da auch Absatz 1 ein Vorsatzdelikt ist, würde hier ein Tatbildirrtum vorliegen. Sprich, er kann für die vorsätzliche Begehung des 169 Absatz 1 könnte er nicht bestraft werden, aber möglicherweise für eine fahrlässige Begehung, also Tatbildirrtum, wenn ein Tatbildirrtum vorliegt, prüft man ja als erstes, ob überhaupt ein paralleles Fahrlässigkeitsdelikt existiert. Ja, das existiert. Sie sehen das gleich unter dem 169, den 170 Absatz 1, die fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst, ohne Unterscheidung, ob mit oder ohne Einwilligung des Eigentümers. Das ist der erste Schritt einer solchen Tatbildirrtumsprüfung. Und zweitens muss sich der Irrtum, das ist in dem Fall das Übersehen, dass der Pius seinen Auftrag zurückzieht, zweitens muss dieser Irrtum also auf Fahrlässigkeit beruhen. Das heißt, es ist in diesem Fall zu fragen, ob es fahrlässig war, weiterhin anzunehmen, dass der Pius Sund diese Brandlegung auch tatsächlich will. Und da wird man wohl sagen, ja. Eine Rückversicherung zu dem Zeitpunkt, an dem er dann zur Ausführung eines so schwerwiegenden Eingriffs schreitet, wäre wohl erforderlich gewesen. So ist also der Irrtum beruht auf Fahrlässigkeit. Und damit wäre also Fahrlässigkeitshaftung nach § 170 Absatz 1 gegeben. Außerdem müsste man überlegen, zum 170 Absatz 1 dazu, welche Folgen es hat, dass der Günter Tichy ja gerade nicht nur fahrlässig, sondern eigentlich vorsätzlich tatsächlich eine Feuersbrunst erzeugt hat. Die Feuersbrunst als solche, die wollte er ja. Er geht dabei nur von einer Einwilligung des Pius Sund aus, also von einer Situation nach 169 Absatz 2, aber für eine Strafbarkeit, für diese Begehungsvariante, wäre auch der Vorsatz auf die im Tatbild beschriebene konkrete Gefahr erforderlich, und diesen Vorsatz hat er ja nicht. Er schließt sogar aus, dass jemand zu Schaden kommt. Das heißt, hier bei dem Fall müssen wir bisher auch den Vorsatz, die vorsätzliche Begehung oder besser gesagt den Versuch von 169 Absatz 2 nicht prüfen. Und jetzt machen wir es noch komplizierter. Jetzt wandeln wir den Fall noch weiter ab und stellen uns vor, dass tatsächlich jemand gefährdet wird, zum Beispiel aus der Security-Mannschaft beim Nachtdienst, der gerade noch vom Feuer fliehen kann. Also eine konkrete Gefährdung für Leib und Leben. Und stellen wir uns weiter vor, dass Günther Tichy eine solche Gefährdung gar nicht ausgeschlossen, sondern sich damit abgefunden hat. Dann wären nämlich folgende Elemente gegeben. Es wird das Element gegeben, Verursachung einer Feuersbrunst plus konkrete Gefährdung, also der gesamte Taterfolg nach 169 Absatz 2. Aber die irrige Annahme von Günther Tichy, es lege eine Einwilligung vor. Müssen wir hier durch diese irrige Annahme eines Tatbestandselements, wie wir es eigentlich sonst auch immer tun, einen Versuch des 169 Absatz 2 annehmen und dann auch noch, jedenfalls nach einem objektiven Zugang, zu einer absoluten Untauglichkeit seiner Handlung im Sinn von § 15 Absatz 3 kommen, sodass er in Wahrheit straflos wäre. Also er bildet sich eine Einwilligung ein, die aber in Wahrheit nicht vorliegt. Er bildet sich ein Tatbildelement ein, das in Wahrheit nicht vorliegt, das von Anfang an nie vorgelegen hat. Also könnte man sagen, das ist ein objektiv untauglicher Versuch, und zwar eine Untauglichkeit der Handlung. Ich möchte aber jetzt gar nicht die Versuchslehre und die Lehre zur absoluten Untauglichkeit vertiefen. Die werden wir in vielen anderen Podcasts noch erwähnen. Schauen wir noch einmal auf diesen konkreten Fall des 169 und die Abgrenzung von 169 Absatz 1 und Absatz 2. Es wäre nämlich sachwidrig, hier nur einen Versuch oder gar einen straflosen Versuch anzunehmen. Warum? Vergleichen Sie mit einem Fall, in dem eine Einwilligung tatsächlich vorliegt. Also Verursachung einer Feuersbrunst, konkrete Gefährdung mit einer tatsächlichen Einwilligung des Eigentümers. Dann wäre die Strafbarkeit völlig unproblematisch. Dass die Einwilligung hier fehlt, macht das Unrecht einer solchen Tat ja nicht kleiner. Es kann daher den Täter nicht besser stellen, dass der Eigentümer der in Brand gelegten Sache nicht eingewilligt hat. Und auf Absatz 1 des 169 ausweichen können wir auch nicht, weil, wie gesagt, wiederum der Vorsatz auf ohne Einwilligung fällt. Das ist paradox. Gelöst wird das über den Gedanken, dass das Tatbildelement der eigenen Sache bzw. der Einwilligung im 169 Absatz 2 zwar ein Tatbildelement ist, aber kein unrechtsbegründendes Element ist. Das Fehlen einer Einwilligung macht die Tat ja definitiv um nichts besser. Das Fehlen einer Einwilligung macht sie sogar eher noch stärker unrecht. So dient dieses Element in Absatz 2 ohne Einwilligung nur der Abgrenzung zu Absatz 1. Das Fehlen der Einwilligung in Absatz 1 ist ein unbegründetes Element und dieses unrechtsbegründete Element in Absatz 1 fehlt in Absatz 2 in Abgrenzung zu Absatz 1. Und darum muss der Täter, um wegen Absatz 2 strafbar zu sein, gar keinen Vorsatz auf seine Einwilligung haben. Und umgekehrt, so wie in unserer Fallvariante, wenn er darauf Vorsatz hat, ohne dass eine Einwilligung vorliegt, begründet das keinen Versuch, sondern eben Vollendung des 169 Absatz 2. Warum? Alle Unrechtselemente sind vorsätzlich erfüllt. Das Abgrenzungsmerkmal ist nicht etwas, was in dieser Unrechtsbegründung in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Wir haben uns bisher mit der Strafbarkeit nach 169 befasst. Systematisch gehört 169, wie gesagt, zu den Gemeingefährdungsdelikten, also zum siebten Abschnitt des besonderen Teil. Unbestreitbar schützt der 169 aber auch fremdes Vermögen. Und aus Vermögensschutzgesichtspunkten kommen dann auch andere Delikte in Betracht, die regelmäßig in Tateinheit, und zwar in Idealkonkurrenz mit einer Brandstiftung, verwirklicht sind. Und das ist vor allem § 125. Also gleichzeitig mit seiner Brandstiftung, 169, wird auch eine Sache beschädigt. Und deswegen befinden wir uns dann auch in der Kategorie Vermögensdelikte, und zwar Vermögensdelikte 125, Sachbeschädigung. Es ist daher auch angezeigt, Strafbarkeit nach diesem Delikt, Sachbeschädigung, zu prüfen. Aber jetzt gleich vorweggenommen, und das wird unsere Ausführungen ein bisschen abkürzen können. Soweit eine Brandstiftung an einer fremden Sache bejaht wird, tritt die Sachbeschädigung natürlich zurück, denn sie ist im Unrecht der Brandstiftung an einer fremden Sache mit enthalten. Daher wird sie, wie man sagt, von dieser Brandstiftung Kraftspezialität verdrängt. Also man nennt das Scheinkonkurrenz. Scheinkonkurrenz, also Schein- und Idealkonkurrenz. Die Begriffe müssen Sie gar nicht ganz genau kennen. Sie sind in Österreich gar nicht so wichtig. Wichtig ist aber, das Delikt der Sachbeschädigung wird Kraftspezialität verdrängt. Aber der Vollständigkeit halber werden die Delikte noch zu subsumieren sein.
Beginnen wir gleich damit und prüfen die Strafbarkeit von Günter Tichy wegen Inbrandsetzens des Baumarkts nach 125 StGB, also wegen Sachbeschädigung. Wie immer, der objektive Tatbestand zu Beginn. Es ist völlig unproblematisch in diesem Fall, weil die Markthalle und die darin befindlichen Sachen sind eindeutig fremde Sachen mit wirtschaftlichem Wert. Auch Immobilien sind Sachen im Sinne von 125 StGB. Die Halle und die Waren werden durch das Inbrandsetzen in ihrer stofflichen Unversehrtheit beeinträchtigt, also beschädigt, da haben wir unsere Tathandlung. In der eingetretenen Beschädigung liegt durch der von 125 StGB verlangte Erfolg. Das Beschädigen impliziert nach der Rechtsprechung ein Handeln gegen den Willen oder ohne die Zustimmung des Eigentümers. Die Einwilligung wäre also tatbestandsausschließend oder zumindest rechtfertigend. In dem Fall haben wir aber kein Problem, weil Pius Sund, wie wir schon besprochen haben, seine Einwilligung zurückgenommen hat. Der subjektive Tatbestand ist auch erfüllt, weil Günter Tichy vorsätzlich handelt. Er hält die Verwirklichung des zuvor beschriebenen Tatbilds von 125 StGB ernsthaft für möglich und findet sich damit ab. Insbesondere weiß er auch, dass es keine Einwilligung von Pius gibt, ist sich dessen also bewusst. Also beim subjektiven Tatbestand gibt es auch kein Problem. Das Gleiche gilt dann für Rechtswidrigkeit und Schuld. Hier gibt es auch keine Hinweise darauf, dass es da irgendeine Form von Problem geben könnte. Es ist also unproblematisch. Und im Ergebnis kommen wir dazu, dass Günter Tichy wegen des Inbrandsetzens des Baumarkts nach 125 StGB strafbar ist. In einem letzten Schritt sollten wir uns eben, wie gerade schon angesprochen, die Konkurrenz anschauen. Wie schon gesagt, verdrängt die Strafbarkeit wegen 169 Absatz 1 StGB, also wegen der Brandstiftung, diejenige nach 125 StGB Kraftspezialität. Es ist also ein Fall der scheinbaren Idealkonkurrenz.
Jetzt bringe ich noch eine ganz kleine Ergänzung, die mir gerade eingefallen ist, wenn wir jetzt bei den 125 uns noch einmal anschauen. Wie wäre es dann zu beurteilen, wenn der Günter Tichy diese SMS nicht gesehen hätte, also geglaubt hätte, er würde eine Sachbeschädigung mit Einwilligung begehen, ja dann hätten wir einen Paragraph 8 Irrtum, ganz einfach nach den normalen Regelungen zu lösen. Ist aber nicht weiter wichtig. Erstens einmal ist der Fall ja gar nicht so, das ist ja nur eine Variante, die wir vorher gebildet haben, Punkt 1. Und Punkt 2, Sachbeschädigung kann man hier wirklich kurz prüfen, weil sie eben Kraftspezialität von 169 Absatz 1 verdrängt wird. Was bleibt mir noch? Die Strafbarkeit von Doritz Hund zu prüfen wegen Beauftragung zum Inbrandsetzen des Baumarktes. Und dasselbe, was wir schon gesagt haben, gilt auf Ebene der Bestimmung. Die Doritz Hund bestimmt den Günter Tichy zur Beschädigung der auch für sie fremden Sache. Es kommt zu dieser Beschädigung, aber wiederum die Strafbarkeit nach § 12 Fall 2 in Verbindung mit dem 169 Absatz 1 verdrängt auf Ebene der Spezialität diese Strafbarkeit wegen 125. Und damit sind wir ans Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen das Zuhören Spaß gemacht. Ich darf noch kurz wiederholen, was wir für Ergebnisse haben. Wir haben das Ergebnis der Strafbarkeit von Günter Tichy wegen vorsätzlicher Brandstiftung an einer fremden Sache ohne Einwilligung, 169 Absatz 1. Wir haben eine Bestimmungshandlung der Dorit Sund dazu und wir haben, was das betrifft, Straflosigkeit des Pius Sund. Varianten wiederhole ich jetzt nicht extra, das verwirrt nur. Der Fall ist noch nicht fertig gelöst, das mache ich gleich mit dem Ausblick auf unsere nächste Folge. Der Fall ist noch nicht gelöst, wir haben ja auch schon erwähnt, das Ehepaar Sund will sich mit diesem Brand eine Versicherungsleistung erschleichen. Jedenfalls haben sie das vor. Zum Zeitpunkt des Brandes, aber damit werden wir im nächsten Podcast fortsetzen. Und noch eine weitere Brandgeschichte, zu der es im Laufe dieser Serie dann auch noch kommt, unter die Lupe nehmen. Bis dahin kommen Sie gut ins erste Semester oder ins Wintersemester 2024/2025. Ich werde Sie bei den Vorlesungen sehen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Sie in diversen Übungen sehen. Alles Gute, einen guten Semesterstart.